Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Er ist im Sturm der Herausgeber der Giftmorde und wir beide haben jeweils eine Kurzgeschichte in diesem Buch. In der Anthologie Giftmorde 3, wie auch in den beiden Vorgängern, wird ausschließlich mit dem Gift von Giftpflanzen gemordet. Es sind sehr schöne Pflanzen in diesem Buch. Da ist drin der Buchsbaum, der amerikanische Maiapfel, die Feuerbohne, alles interessante Sachen, auch der Ritterstern. Falls Sie Probleme in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft haben, weitere tödliche Anleitung. Aber Sie sollten vorsichtig sein, hierhin steht extra drauf, überlegen Sie gut, ob ein Besuch beim Therapeuten nicht der bessere Weg ist, als einen Pakt mit Floras tödlichen Kindern zu schließen. Da übergebe ich jetzt das Wort an Patricia. Sie läutet die Runde ein.
Wunderbar. Auch von meiner Seite. Sie können mich hören? Ja. Ein herzliches Willkommen auf der Leipziger Buchmesse. Wir Autoren haben immer das Problem, wenn wir Kurzkrimis schreiben, wir müssen unsere eigenen Kurzkrimis dann nochmal kastrieren für Lesungen, die dann nochmal kürzer sind, als sich die Geschichte eigentlich liest. Und von daher kann auch ich Ihnen nur anbieten, wenn Sie bis zu dem Punkt, bis zu dem ich komme, noch nicht ganz wissen, wie sich das Ganze auflöst und auch noch keinen Verdacht darauf haben und Sie das trotzdem interessiert. Wir haben das Buch da vorne, die Buchhändlerin freut sich, nehmen sich eins mit und Sie erfahren alles. Aber noch weiter kastrieren ließ sich dann diese Geschichte doch nicht. Wir beginnen mit dem großen Schöllkraut, eines der unterschätztesten Kräuter dieser Welt. Es ist ein Unkraut und wächst meistens komplett bepisst an irgendwelchen Häuserwänden. Deswegen bin ich doch ganz stolz, diesem Kraut auch mal eine Plattform zu geben. Die Leidenschaft des Hieronymus Seidel. Er wurde schon als Kind wie Unkraut behandelt. In einer Familie, in der Unkraut hoch im Kurs und zahllose Pflanzenbücher im Regal standen, war das kein schlechter Start ins Leben. Der Junge konnte wachsen und gedeihen, wie er wollte. Sein Vater ließ ihm freien Lauf. Ein Kräuterbuch von 1551 war die Familienbibel und sein Verfasser, Hieronymus Bock, der Guru des Vaters. So war der Sohn zu seinem Vornamen gekommen. Damit und mit einem Wildwuchs an kupferroten Haaren und dunklen Warzen gestraft, hätte man in Hieronymus Seidel einen Verlierer vermuten können. Doch der Junge war zum Erstaunen aller, außer seines Vaters, eine Frohnatur mit einem wachen Geist und schneller Auffassungsgabe. Im Alter von 10 Jahren wechselte er die Schule, um mit den überbegabten Kindern der nächsten Kreisstadt zu lernen. Sein Vater brachte ihn jeden Morgen um 7 mit dem Auto hin und holte ihn um 2 wieder ab. Alfred Seidel war Förster und konnte seine Arbeitszeiten an Hieronymus Schulstunden ausrichten. Dessen Mitschüler feixten hinter vorgehaltener Hand, wenn der Vater neben dem ranzigen, dottergelben Barkas vor der Schule auf seinen Sohn wartete. Der Vater sah aus wie Urfin, der Bösewicht aus der Sowjetversion des Zauberers von Oz, dessen Holzsoldaten ohne Skrupel alles niedertrampelten, was sich ihrem Gebieter in den Weg stellte. Dergleichen hatten die Kinder zwar nicht zu befürchten, doch wer Alfred Seidel nicht kannte, der hielt ihn für einen gefährlichen Kerl, schon wie er unter seinen schwarzen, buschigen Augenbrauen hervorlugte, sich hin und wieder mit dem Daumennagel die tiefe Stirnfurche reinigte und ansonsten bewegungslos mit ineinander verschränkten Armen im Holzfällerhemd auf dem Gehsteig auf seinen Sohn wartete. Sobald er ihn erblickte, wurde aus diesem Hünen von 2 Metern ein hibbeliges Kind, das dem Jungen entgegenlief und schon beim Laufen alle Neuigkeiten abfragte. Und die hatte Hieronymus immer. Wieder war er gehänselt worden, hatte sich bei dem abgehobenen Kerl, den alle nur den Bananenking nannten, mit einem mündlichen Biologievortrag gerecht, der mit einer 1 benotet worden war. Der Bananenking hatte einen Schmiss auf der Wange. Es hieß, das sei eine Mutprobe gewesen. Und ausgerechnet der mit seiner Narbe, dachte Hieronymus, lachte ihn wegen seiner Warzen aus. Den Rest der Zeit verbrachte Bananenking damit, sich mit Ach und Krach durch den Schulalltag zu kämpfen und auf dem Pausenhof den King zu markieren. Dort trieb ihn die Sorglosigkeit des Hieronymus Seidel regelrecht auf die Palme, und zwar spätestens dann, wenn auch der 10. Warzenwitz folgenlos an seinem Opfer abgetropft war. In der Schule rempelten sich die Kinder durch ihre Pubertät und wurden schließlich zu mehr oder minder schönen jungen Frauen und Männern. Eine besonders schöne junge Frau war Regina. Sie war mit ihrer Familie aus der Hauptstadt in die sächsische Kleinstadt gezogen und damit eine Exotin. Es gab eine Süßkirsche namens Regina, und Hieronymus zögerte keinen Moment, das zauberhafte Wesen von dieser wunderbaren Koinzidenz in Kenntnis zu setzen. Das geschah eines Mittags auf dem Pausenhof unter blauem Himmel und unter den Augen von Bananenking. Der hatte sich bereits in den Dunstkreis der Schönen geranzt, eine formvollendete Banane hinter seinem Rücken versteckend. Doch Hieronymus Seidel war schneller gewesen und kam nun in den Genuss von Reginas allererstem atemberaubenden Lächeln. Und das galt ausgerechnet ihm. Bananenking druckste noch eine Weile herum, betonte schließlich die erotische Dimension der Frucht in seiner Hand, um sie Regina huldvoll zu überreichen. Auch ihn lächelte sie an, doch dieses Strahlen hatte mindestens ein Becquerel weniger als jenes, das Hieronymus gegolten hatte. Die Jahre vergingen, die Warzen in Hieronymus Gesicht verwuchsen sich zu Aknenarben, und das Ende seiner Schulzeit besiegelte er mit einem erstklassigen Zeugnis. Regina entschied sich für ein Lehrerstudium in der Hauptstadt und versprach, ihm zu schreiben. Bananenking hatte die Schule abgebrochen und verdiente nun eine Menge Geld als Profifußballer. Mit einem seltsamen Gefühl von Neid las Hieronymus den Artikel im Sportjournal, der Bananenking umringt von seiner Mannschaft zeigte. Das war der Hauptstadtverein. Der King würde seine Bananennummer also jederzeit wieder vor Regina abziehen können, befürchtete Hieronymus, obwohl ihn das Ganze gar nichts mehr angehen sollte. Aber ein kleiner Verdacht wucherte wie verstrahltes Kraut in seiner Gedankenwelt, dass dann nämlich mit Regina und Bananenking schon längst was am Laufen war. Von seinem Stipendium konnte er sich eine möblierte Einraumwohnung im Stadtzentrum leisten, von wo er nur 15 Gehminuten bis zur Uni hatte. Nun stand er vor dem Haus und schaute die Straße hinunter. Die Blätter der Bäume flatterten im Wind. Der Sommer hatte sich bis in den Herbst gerettet. Es duftete nach Linde, Kebab und Abgasen. Es war mitten am Tag und die Menschen hier wirkten so mit sich selbst und dieser Stadt beschäftigt, dass er noch keinen Blick auf seine Warzen hatte erwidern müssen. Gerade so, als wären sie nicht mehr da. Hieronymus drehte den Schlüssel im Schloss der Wohnungstür und dachte an Regina. Als er das Zimmer betrat, von dem eine kleine Küche abgetrennt war und eine Tür ins Bad führte, schloss er die Augen. Wahrscheinlich lebte sie inzwischen mit einem Mann zusammen, der ihr mehr als das hier bieten konnte. Er seufzte, schloss die Tür und ließ sich auf das einladende Sofa fallen. Die letzten Briefe von Regina hatten einen anderen Ton gehabt. Irgendwie noch erwachsener, obwohl sie beide längst erwachsen waren. Das Taxi hielt in einer Eigenheimsiedlung. Nur anhand der Hausnummern konnte Hieronymus Reginas Haus von den anderen unterscheiden. »Komm rein«, sagte sie. Sie war sogar noch schöner als früher. Die damals so filigran angelegten Züge in ihrem Gesicht hatten sich zu einer bleibenden Anmut ausgewachsen, mit der sie wohl auch in Schönheit altern würde. Wie gern würde er sie dabei begleiten. Doch die Zeichen dafür standen ungünstig, und das nicht nur wegen ihres Eheringes, der bei jeder Bewegung wie eine Warnlampe an ihrer Hand aufblitzte. Sie kam direkt zum Punkt. Das gefiel ihm. Ich habe mich gegen eine Chemotherapie entschieden. Bestrahlung ja, aber der Rest der Behandlung auf natürlicher Basis. Hast du einen Vorschlag? Bei ihren seltenen Stell-dich-eins im Speiseraum der Schule hatte ihr Hieronymus seine Welt eröffnet. Und das war die Welt der Pflanzen, speziell des Unkrauts. Und diese eine Sorte, von der er so begeistert wie von einer Zuchtrose erzählte, wuchs an vollgepissten Häuserwänden, auf Müllhalden und auf seinem Fensterbrett. Das, lieber Hieronymus, hat mich immer an dir fasziniert, weißt du? Sagte Regina vorsichtig. Er wurde tatsächlich rot, was sie mit einem Lächeln quittierte. Sie versank kurz in Gedanken, in die Hieronymus ihr gern gefolgt wäre. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, mit einem Menschen wie dir reden zu müssen, um das Ganze richtig anzugehen. Ich hoffe, Hieronymus, ich trete dir damit nicht zu nahe. Das tat sie natürlich nicht, und wäre es nach ihm gegangen, hätte sie ihn ganz zertreten können. Unter ihren Fußsohlen wäre er mit Wonne gestorben. Aber er musste ihr die Frage stellen, auch mit dem Risiko, sich lächerlich zu machen. Und was sagt dein Mann dazu, dass du lieber bei mir als bei ihm Beistand suchst? Sie zögerte, schaute ihn überrascht an, und er hatte bereits das Gefühl, sich tatsächlich blamiert zu haben, weil sie wohl nicht mehr als medizinischen Rat von ihm erhofft hatte. Mein Mann? Der ist sehr froh darüber. Ihm ist ganz egal, bei wem ich mir jetzt Rat hole, denn es ist mein Leben, um das es geht. Regina, ich habe das Mittel noch nicht am Menschen ausprobiert, gab Hieronymus zu bedenken. Und das ist bis dahin sicher noch eine Ewigkeit und damit zu lange für die Zeit, die Regina blieb, dauern würde. Sie rückte ganz nah an ihn heran, legte ihre Hände auf seine Knie. Der Ehering blitzte im Licht des bunten Kronleuchters. Das macht nichts, sagte sie. Lass es uns illegal tun. Nur du und ich wissen davon. Was hatte er sich diese Worte in all den Jahren von Regina erträumt? Doch dieser Traum war ein Traum geblieben. Nie hätte er sich an seine Umsetzung gewagt. Erzähl mir von deinem Mittel, sagte sie jetzt. Ich flehe dich an. Ein kleiner Zeitsprung und die letzte Seite. Diesmal bestand Regina darauf, sich in einem Café zu treffen, in einem ganz bestimmten Café. Hieronymus saß bereits am Tisch, als sie hereinkam. Trotz ihres pastellfarbenen Kleides, dem erfrischenden Parfüm, das ihn an Pfeifenstrauch und Kletterrose erinnerte, und ihrer Bitte an den Kellner, er möge doch schnell zwei Gläser Sekt bringen, trotz all dieser Zeichen von Erleichterung und Lebensfreude wirkte sie seltsam verkrampft, als sie sich zu ihm setzte. »Was ist mit dir?«, fragte Hieronymus. Als hätte er sie bei etwas ertappt, das sie unbedingt geheim halten wollte, wurde sie aschfahl und schaute zu Boden. »Hier arbeitet sie«, sagte Regina dann, immer noch betreten nach unten blickend. »Heute und morgen hat sie frei. Hier haben sie ihre abendliche Teestunde mit seinem Lieblingstee. Kräuter und einen Schuss Wodka drin. Dann ist zwar von den Kräutern nichts mehr zu schmecken, aber er hat seinen Schnaps getarnt und zahlt nur für den Tee. Der Tee steht nicht auf der Getränkekarte. Sie hat ein paar Päckchen für ihn reserviert, damit die Sorte auch immer für ihn vorrätig ist. Sie bedient und er beobachtet sie dabei. Sie macht ihre Abrechnung und sie verlassen den Laden, gemeinsam, zu ihr, drei Häuser weiter. Bis hierhin, vielen Dank.
Die Pflanze in meiner Geschichte kennen Sie ganz bestimmt alle. Es ist der Buchsbaum und der wächst praktisch überall. In Parkanlagen, vor Arztpraxen und wird auch sehr gern auf dem Friedhof angepflanzt. Die Geschichte heißt Nur eine Nuance. Scheiße, scheiße, scheiße. Obwohl Nicole den Fluch zischte, schnappte ihre Stimme fast über. Ihre Hände flogen vor Aufregung, als sie zum wiederholten Mal versuchte, die Tür des Hotelzimmers mit ihrer Schlüsselkarte zu öffnen. Sie hopste fiebrig von einem Fuß auf den anderen und testete alle vier Varianten, die Karte in den Schlitz einzuführen um die Tür doch noch zum Aufgehen zu bewegen. Nachdem sie einsehen musste, dass sie die falsche Karte in der Hand hielt, knallte sie das Stück Plastik wütend an die Wand. Ohne zu zögern warf sie ihre Handtasche auf den roten, abgetretenen Fußbodenbelag des langen Flures, ging vor dem türkisfarbenen Lederteil auf die Knie und wühlte hektisch darin herum. Nach wenigen Augenblicken verlor Nicole die Geduld, kippte den Inhalt der Tasche aus und durchforschte das Sammelsurium nach der Plastikkarte. Schließlich stellte sie frustriert ihre Suche ein und fluchte erneut. Nicht fähig, einen klaren Gedanken in ihrem Hirn zu formulieren, sprang sie auf die Füße und tigerte einige Male vor der versperrten Tür auf und ab. Abrupt kam sie zum Stehen und fuhr mit den Händen in die winzigen Gesäßtaschen ihres roten Minilederrocks. Diese Razzia brachte gleichfalls kein Ergebnis. Das nächste Scheiße kam ganz tief aus ihr. Es kam von Herzen. Böse starrte Nicole die Tür an, die höhnisch zurückzulächeln schien. Wütend versetzte sie ihr einen kräftigen Tritt. Dann brach sie heulend im Gang zusammen. Ihr schlanker Körper bebte und so fest es ging, presste sie ihre Arme an den Oberkörper. Gemeinsam mit den Tränen verlor sich ein wenig ihre Anspannung. Es gelang ihr, ruhiger zu werden. Auf allen Vieren krabbelte sie zur Tür und lehnte sich mit dem Rücken erschöpft dagegen. Langsam klärte sich der Dunst in ihrem Kopf und sie begann zu überlegen, an welchem Platz sie die Karte zuletzt gesehen hatte. Nach einigen Minuten stand das Bild vor ihren Augen. Benommen schüttelte sie den Kopf, strich sich die Haare aus der Stirn und erhob sich taumelnd. Mit wackligen Beinen stöckelte sie auf ihren hohen Absätzen zu ihrer Handtasche, bückte sich und stopfte die auf dem Teppichboden verstreuten Sachen zurück. Ohne sich um ein paar fortgerollte Münzen und einen Lippenstift zu kümmern, stolperte sie den Flur entlang, stoppte kurz, kehrte zur Tür zurück, musterte sie hasserfüllt und trat erneut voller Erbitterung dagegen. Der Ausbruch half ihr, ihre Benommenheit abzuschütteln. Ihre Bewegungen wieder sicher, jagte sie an der langen Reihe der Hotelzimmer vorbei und bemerkte zu spät eine sich öffnende Tür. Mit voller Wucht krachte sie gegen einen jungen Mann, der gerade sein Zimmer verlassen wollte. Sie und der Mann stürzten hart zu Boden. Nicole rappelte sich sofort wieder hoch und ohne sich um das Wimmern des Mannes zu kümmern, hetzte sie die wenigen Stufen zum Foyer hinunter. In der Halle zwang sie sich zu einer normalen Gangart. Der Aufruhr, den sie im Gang verursacht hatte, genügte ihr völlig. Noch mehr Aufmerksamkeit wollte sie um keinen Preis auf sich lenken. Wie ein ganz normaler, hungriger Hotelgast betrat sie den Speisesaal. An der Tür hielt sie kurz inne, um zu überlegen, an welchem Tisch sie ihr Frühstück zu sich genommen hatte, und steuerte dann entschlossen darauf zu. Wie sie befürchtet hatte, war das fremde Paar, welches gemeinsam mit ihr gegessen hatte, verschwunden. Der neu eingedeckte Tisch wartete bereits auf die nächsten Gäste. Akribisch untersuchte sie jedes einzelne Gedeck und hob sogar die Teller an, ob sich die Karte nicht doch darunter versteckt haben könnte. Aber als sie ganz sicher war, dass sich die Schlüsselkarte nicht auf dem Tisch befand, warf sie wie unabsichtlich eine Serviette zu Boden, bückte sich, um sie wieder aufzuheben, und tastete dabei mit ihren Blicken jeden Quadratzentimeter des Vinylbodens ab. Die Karte war und blieb verschwunden. Jetzt hatte Nicole ein Riesenproblem. Zur Rezeption konnte sie nicht gehen, denn da sich ihre Ausweispapiere hinter der verschlossenen Zimmertür befanden, würde eine Begleitperson mit ihr kommen, um zu kontrollieren, ob sie wirklich in das Zimmer eingecheckt hatte. Und Zeugen waren das Letzte, was Nicole gebrauchen konnte, wenn die Tür zu dem Hotelzimmer sich öffnen würde. Während sie unschlüssig ihr weiteres Vorgehen plante, hörte sie aufgeregte Stimmen und sah durch die offenstehende Glastür, dass sich eine kleine Menschengruppe in der Empfangshalle sammelte. Der junge Mann aus dem Gang presste ein blutiges Taschentuch auf sein Gesicht und berichtete lautstark von dem Zusammenstoß im Flur. Er musste sie bei ihrer Flucht genau gesehen haben, denn die Beschreibung, die er den herbeigelaufenen Hotelmitarbeitern von ihr gab, war recht detailliert. Wenn sie keinen Ärger bekommen wollte, musste Nicole verschwinden. Und zwar schnell. Betont unauffällig wandte sie sich ab, um den Speisesaal durch den Hintereingang zu verlassen. Doch sie hatte einen Moment zu lange gezögert. Der verletzte Mann hatte sie entdeckt, wies mit ausgestrecktem Arm auf sie und alarmierte sein Umfeld. Nicole zögerte keine Sekunde. Sie stieß eine im Weg stehende Kellnerin zur Seite und rannte durch den Hintereingang in den Hotelpark. Vor einer geschmackvoll mit Tulpen und Narzissen bepflanzten Wiese stoppte sie, orientierte sich schnell und hetzte um das Hotelgebäude herum zur Straße. Schwer atmend blieb sie auf dem Fußweg stehen und fixierte die vorbeirauschenden Autos. Als die Ampel auf Rot schaltete, nutzte sie die Gelegenheit. Genau vor ihr kam ein Golf zu stehen, in dem eine Frau saß. Mit geübtem Blick schätzte Nicole die Fahrerin als harmlos ein. Blitzschnell riss sie die Beifahrertür auf, schlängelte sich ins Fahrzeug, ließ ihr Klappmesser aufschnappen, fasste es mit der linken Hand und drückte die Klinge der verdutzten Frau in den Schoß. »Keinen Mucks, dann überlebst du die Sache!« Nicoles Gezichte wurde bewirkten, dass die Gesichtszüge der Fahrerin zu einer Maske des Schreckens erstarrten und ihr Körper unkontrolliert zu zittern begann. Nicole verlor keine Zeit. Um den Schockzustand der Frau zu beenden, schlug sie ihr hart ins Gesicht. Der Schlag zeigte sofort Wirkung. Die Frau fing sich und krampfte ihre Hände so fest um das Lenkrad, dass die Knöchel wie weiße Perlen schimmerten. »Wenn Sie Geld wollen, meine Handtasche liegt auf dem Rücksitz. Bitte tun Sie mir nichts. Ich vergesse auch Ihr Gesicht.« Obwohl ihre Situation verzweifelt war, konnte Nicole ein Lachen nicht unterdrücken. Ihre Lage war einfach nur paradox. Vom Opfer zur Täterin in nicht einmal einer Stunde. »Ich will weder dein Geld noch dein Leben. Wenn du machst, was ich dir sage, kannst du schon heute Abend vor deiner staunenden Familie mit deinem Abenteuer angeben. Fahr einfach weiter und halte dich schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung.« Ihre Geisel erwies sich als schweigsame Person. Stur folgte sie der Hauptstraße und versuchte krampfhaft nicht in Nicoles Richtung zu blicken. »Die nächste Straße biegst du rechts ab.« Die Frau nickte knapp und konzentrierte sich weiter aufs Fahren, den Blick starr auf die Straße gerichtet. Als die Abzweigung in Sicht kam, setzte sie den Blinker, drosselte kurz darauf das Tempo und fuhr in die Nebenstraße ein. Nicole gefiel die ruhige Seitenstraße. Hier würde sie keine Aufmerksamkeit erregen. »Fahr rechts ran!« Ohne mit der Wimper zu zucken, leistete die Frau Nicoles Befehl Folge. Sie schien sich in ihr Schicksal zu fügen und tat widerspruchslos, was die Kidnapperin ihr auftrug. »Jetzt löst du deinen Gurt und steigst aus. Solltest du dann Terror machen, fahre ich dich mit deinem eigenen Auto über den Haufen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Verstanden?« Mit ruhigen Bewegungen führte die Frau Nicoles Anweisungen aus und wieder vermied sie es, in Richtung ihrer Entführerin zu blicken. Sie stieg aus, schloss hinter sich die Autotür und trat mit gesenktem Blick rückwärts gehend mehrere Meter zurück. Nicole konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Wenn sie die Zeit fand, würde sie die Frau für den Titel Geisel des Monats vorschlagen. Geschmeidig rutschte sie auf den Fahrersitz und schnallte sich an. Sie wollte die Aufmerksamkeit der Polizei nicht wegen eines Gurtvergehens erregen. Brav blinkend fuhr Nicole los und gönnte sich noch einen Abschiedsblick auf die ehemalige Besitzerin des Wagens. Augenblicke später war die Frau Nicoles Blicken entschwunden. Sofort richtete sie ihr Augenmerk auf den Verkehr. Sie musste zusehen, möglichst viele Kilometer zwischen sich und diesen Ort zu bringen. Ihr blieb keine Zeit für Gewissensbisse. An der nächsten Hauptstraße fädelte sie sich in den Verkehr ein und hielt verzweifelt nach einem Hinweis auf die nächste Autobahnauffahrt Ausschau. Kurz vor einer Ampelkreuzung erspähte Nicole das lang ersehnte Straßenschild. Sie fuhr auf die Bundesstraße auf und als ein Verkehrszeichen die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde limitierte, ließ sie die Tachonadel knapp unter 80 schweben. Unbeirrt vom Drängeln der anderen Autofahrer hielt sie sich eisern an dieses Tempo und lavierte sich durch das Geflecht von Schnellstraßen. Der aufgestaute Druck begann sich zu lösen und sie wurde ruhiger. Mit etwas Glück kam sie mit diesem Wagen bis zur nächsten Raststätte, an der es ihr hoffentlich gelingen würde, ein neues Fluchtfahrzeug zu organisieren. Sie würde die Nacht durchfahren und am kommenden Vormittag Holland erreichen. In einer der Hafenstädte könnte sie untertauchen, Geld verdienen und dann ab nach Übersee. Ein großes Insekt, das gegen die Windschutzscheibe klatschte und einen eidergelben Fleck hinterließ, holte sie brutal in die Realität zurück. Nicole erschrak sich fast zu Tode. »Oh Gott«, dachte sie und versuchte krampfhaft, ihre aufgeputschten Nerven in den Griff zu kriegen. Sie musste sich beruhigen, und zwar ganz schnell, bevor sie durchdrehte. Doch die Polizeisirene, die plötzlich hinter ihr aufjaulte, jagte ihr einen eiskalten Schauer der Furcht über den Rücken. Ihre Nerven flatterten so panisch wie die Flügel eines jungen Spatzen, der aus dem Nest gefallen war und die Katze nahen sieht. Nicole zuckte zusammen und der Schreck ließ sie für einen Moment unachtsam werden. Ihr Golf kam von der Fahrbahn ab, schlingerte über die Spurlinie und ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte gerade noch im letzten Moment ausweichen. Nicole fing sich wieder, umklammerte das Lenkrad und trat voll auf das Gaspedal. Trotzdem sie alles an Leistung aus dem VW herausquetschte, holte der Streifenwagen auf. Die Tankstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die sie im Vorbeifahren aus dem Augenwinkel bemerkte, weckte einen wahnsinnigen Einfall in ihrem Kopf. Wie von Sinnen kurbelte sie am Steuer und verursachte um ein Haar eine Karambolage, als sie mitten auf der Straße wendete. Ohne sich um die nervenaufreibenden Bremsgeräusche zu kümmern, bretterte Nicole mit über 140 Sachen in die Gegenrichtung zurück zur Tankstelle. Beim Abbiegen in die Einfahrt drosselte sie zu spät ihr Tempo und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie einer Frau ausweichen musste, die quer über das Gelände der Tankstelle lief. Nicole presste das Bremspedal fast durch das Bodenblech, konnte den Wagen aber nicht mehr in ihre Gewalt zwingen. Das Heck scherte aus und krachte mit voller Wucht gegen ein gerade startendes Motorrad. Der Motorradfahrer wurde von der Maschine geschleudert und flog über die Lenkstange gegen die Zapfsäule. »Fuck, fuck, fuck«, schrie Nicole und hämmerte gegen das Lenkrad. Noch bevor ihre Flucht richtig begonnen hatte, war sie in einer Sackgasse gestrandet, aber sie wollte noch nicht aufgeben. Sie stieß die Fahrertüre auf und jagte zum Verkaufsraum. Kurz bevor sie diesen erreichte, öffneten sich die Automatiktüren, der Wachmann einer Sicherheitsfirma trat heraus und starrte Nicole verdutzt an. In der rechten Hand hielt er ein Stück Pizza und unter seinem linken Arm klemmte die Tageszeitung. Sofort ergriff Nicole ihre Chance. Fauchend wie ein Tiger sprang sie den überraschten Mann an, brachte ihn zu Fall und bevor er reagieren konnte, hatte sie seine Pistolentasche geöffnet und die Waffe herausgerissen. Mit der Pistole in der Hand stürmte Nicole in den Verkaufsraum. Leider muss ich an dieser Stelle aufhören. Und wenn es Sie jetzt interessiert, an welcher Stelle denn nun der Buchsbaum in die Handlung kommt, dann empfehle ich Ihnen die Lektüre der Anthologie Giftmorde 3. Das Buch wird hier hinten verkauft und wir schreiben Ihnen gern eine Widmung hinein. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.